da ist es ja auch immer noch so der Mythos, wenn du Magnesium nimmst, Karin, dann kannst du keine Geburtswehen bekommen.
Dann kriegst du keine Wehen und dann überträgst du zwei Wochen noch, muss die
Kind
Geburt eingeleitet werden.
Genau. Quatsch.
Totaler Quatsch. Und auch am Ende der Schwangerschaft, wenn ihr da weiterhin eure Wadenkrämpfe habt in der Nacht, dann nehmt ihr Magnesium weiter. Und deshalb nehmt ihr es, wenn ihr es braucht. Und das merkt ihr. Und wenn ihr es nicht braucht, dann lasst ihr es weg. Aber ihr kriegt trotzdem Wehen auch mit Magnesium.
Hallo im Hebammsalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissy Rasche
und Karin Dannhauer. Hallo ihr Lieben, hallo liebe Sissy, herzlich willkommen im Hebammsalon.
Ja, hallo meine Liebe.
Es ist wieder Dienstag und wir haben uns hier in unserem Studio einen warmen Tee gekocht und
jetzt geht's los.
Genau.
Und ich finde es so, die Zeit verfliegt schon wieder so schnell. Wir haben schon wieder eine neue, also unsere dritte Mini-Staffel fängt heute an. Also wir haben uns ja wirklich so, unsere Schwangerschaft geht so wie beim zweiten Kind, ne? Zack,
ja,
zack, vorbei.
Genau. Zack, zack, vorbei. Plötzlich blättert man im Kalender und schon steht da der ET. Und schon wird es spannend. Und das ist genau auch die Phase, mit der wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen.
Ja, die letzten Wochen vor der Geburt.
Die letzten aufregenden Wochen vor der Geburt, wo es konkreter wird, so langsam. Kann man sich vorstellen, dass da bald ein Baby kommt oder auch nicht so richtig? Das ist ja immer auch so komisch, ne? Dass man einerseits ist das Baby, man hat einen richtig runden Bauch, es ist total präsent und bewegt sich ganz viel und man hat die ersten Vorbereitungen getroffen, es steht schon ein kleines Babybettchen irgendwo rum vielleicht oder so.
Für die Wäsche.
Die Wäsche wird zum dritten Mal Bodies und Strampler.
Ich meine die Wäsche fürs Babybett, weil welches Baby schläft dann in dem Babybett?
Ja, weißt du, kein Baby schläft im Babybett, dazu kommen wir auch noch. So trotzdem ist das ja so ähnlich wie so ein Kinderwagen, den ihr am Anfang auch so wenig braucht, sind das ja so die symbolhafte
Anschaffung.
Also die Babywiege, die ja manchmal auch über Generationen als Familienerbstück dann vom Dachboden geholt wird.
Genau, und dann ist da die Bügelwäsche drin.
Da ist die Bügelwäsche drin oder auch neue Babywäsche, die ihr dann selber näht, das ist ja oft auch so Ritual, dass man dann noch einen schönen Stoff für den Himmel aussucht, weil man das irgendwie passend zur Tapete.
Ja, es ist ja auch super schön. Es gibt ja auch, manche Kinder schlafen ja auch in solchen Aufbewahrungs-.
Ja, natürlich, also so, ne, der Stubenwagen, also man hat ja so die Idee, Stubenwagen, der steht da irgendwie im Wohnzimmer, während man irgendwie auf dem Sofa sitzt und einen Tee trinkt und das Baby schlummert selig und wird dann vielleicht auf Rollen zwischendurch mal in die Küche gerollert oder irgendwie sowas. Das ist bestimmt auch mal so, aber die Idee, dass Babys in ihrem Bettchen schlafen, oft gibt es das ja, aber ja, das sind so die Mythen, die wir dann hin und wieder pulverisieren.
Genau, aber das ist ja nicht das Thema heute. Heute sind die letzten Wochen vor eurer Geburt, wo wir nochmal reingehen wollen, wie man sich vorbereitet. Nochmal zu Beginn der Folge, nochmal kurz zum Ablauf. Es gibt jetzt wieder diese kleine Mini-Staffel. Und ihr wisst ja, zum Ende unserer Mini-Staffeln haben wir immer die Community-Folge. Die habt ihr letzte Woche gehört. Und da kommen immer ganz viele tolle Nachrichten. Und wenn euch jetzt zum Beispiel Fragen oder wenn ihr euch uns auch Sachen teilen wollt, die ihr findet, die muss die Welt hören im Hebammsalon, dann könnt ihr einfach auf die Nummer, die ihr unten in den Shownotes findet, eine Sprachnachricht schreiben oder auch eine Nachricht, wie ihr wollt. Wir können eure Stimmen verstellen, sodass man nicht merkt, dass ihr es seid. Ihr könnt aber auch gerne sagen, ich möchte, dass mein Name genannt wird und wir freuen uns über eure Sprachnachrichten. Und dann auch an dieser Mini-Staffel am Ende finden wir wieder eine tolle Community-Folge.
Genau, wo wir dann ein paar auswählen können. Auch an der Stelle nochmal sorry, dass wir natürlich nicht alle dann beantworten können, weil ihr so zahlreich eure Sprachis hinterlasst. Achtet vielleicht darauf, dass die nicht ganz so lang sind, so vielleicht eine Minute oder maximal zwei. Sonst ist das immer so ein bisschen zu lang, um all die Dinge dann auch dann aufzunehmen. Aber genau, und die Artificial Intelligence schlägt auch bei uns zu. Das heißt, eure Stimmen, wie sie es eben schon gesagt hat, können entsprechend anonymisiert werden. Sagt das bitte dazu, damit wir das dann wissen, ob ihr anonym bleiben wollt oder nicht.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Werbung. Sissi, wir beide lieben ja gute Körperpflege für Babys ohne Schnickschnack, also Schadstoffe und so.
Ja, total. Das ist natürlich super wichtig und das kann man auch einfach nicht oft genug betonen.
Genau. Und Naiv ist genauso eine Brand für Babys und Kinder, bei der man sich wirklich keine Sorgen machen muss, dass da so dieser ganze böse Schnickschnack drin ist. Denn Naiv glaubt an eine Welt, in der Körperpflege auch wirklich gute Pflege sein kann.
Das ist super toll und ich finde es auch richtig gut, dass man so ein Unternehmen hat, wo man einfach weiß, da ist nichts, ne? Weil das ja auch sehr anstrengend ist, immer wieder nachzugucken, was ist da drin. Und gerade für frisch gebackene Eltern ist das ja auch wirklich sehr herausfordernd, die richtigen Pflegeprodukte zu finden, die für die sensible Babyhaut, also die da nicht schaden. Da braucht es ja einfach nicht viel.
Genau. Und was steckt drin und wer hat's gemacht? Naiv wurde von zwei Vätern aus den Niederlanden entwickelt und die hatten genau diesen Wunsch nach guter Pflege für ihre Babys. Und Naiv verwendet natürlich die besten Inhaltsstoffe auf natürlicher Basis. Zum Beispiel Shea-Butter ist drin, Baumwollsamen und Zinkoxid, also super für empfindliche Babyhaut.
Ja, und wenn du einmal bedenkst, dass 9 von 10 Körperpflegeprodukten, also auch für die kleinsten, Mikroplastik beinhalten, das ist echt immer erschreckend. Das schadet ja nicht nur dem menschlichen Organismus, sondern auch unserer Umwelt.
Genau, und die Pflegeprodukte von Naiv sind perfekt für die ersten 1000 Tage im Leben deines Kindes, also auch in der Schwangerschaft. Es gibt auch ein ganz tolles Gesichtspeeling für Schwangere und eine tolle Handcreme. Und die erste Zeit im Leben deines Kindes ist eben auch die Zeit, wo es einen wichtigen Einfluss gibt auf die Entwicklung von eurem Baby. Also hochwertige Pflegeprodukte ohne Schadstoffe sind in dieser Phase eben besonders wichtig.
Das Schöne ist, ich finde, diese Produkte sehen auch noch sehr schön aus. In Deutschland findet ihr die Produkte. So, und jetzt geht's los. Die letzten 4 Wochen vor der Geburt.
Ja, ich finde, das ist ja wirklich so eine besondere Zeit nochmal, ne? Weil es so konkret wird, weil man jetzt irgendwie sich auch viele Dinge auch vorstellen kann, sich mit vielen Aspekten nochmal beschäftigt. Man fängt vielleicht an mit der Dammmassage, da kommen wir gleich noch zu. Also was könnt ihr auch konkret tun und brütet sozusagen so die letzten Wochen. Und es wird sehr bald soweit sein, dass der große Tag gekommen ist.
Kurze Frage an dich. Ist das schon ein bisschen her, aber mit was hast du dich so vorbereitet auf deine 2 Geburten? Also
ja.
Außer, dass du noch die Wände gestrichen hast wahrscheinlich.
Genau, also bei meiner zweiten Tochter, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, sind wir ja umgezogen irgendwie 3 Wochen vor der Geburt oder so. Das war alles natürlich, also ein Absolut, weil wir auch, Wohnung muss noch komplett renoviert werden und so. Das war jetzt nicht wirklich so cozy Vorbereitung. Aber bei meiner ersten Tochter habe ich das schon sehr zelebriert. Die ist auch ein bisschen über dem Termin gewesen, sodass ich tatsächlich auch ein bisschen Zeit hatte, weil wir alle FreiberuflerInnen und wir alle wahrscheinlich auch nicht FreiberuflerInnen hat man einfach, bis man Inbox Zero und Schreibtisch leer und wirklich die Steuererklärung und alle Anträge, die man vielleicht schon vorbereiten wollte, dass man so ein bisschen was geschafft hat, war ich dann sehr froh, als das dann geschafft war. Und das war auch so eine tolle Jahreszeit. Das war also der Vorfrühling. Also meine Tochter ist Anfang April geboren. Und ich habe dann wirklich so den Balkon bepflanzt. Das weiß ich noch. Das war so ein Ding. Und habe mich da sehr auch, ja, also das erste Kind, da hat man ja auch ein bisschen Zeit. Auch dazu kommen wir noch. Ne? Bei den zweiten und dritten Kindern ist das sicher auch ein bisschen anders. Aber ich habe das sehr bewusst und sehr genossen. Ich habe das auch noch sehr lebhaft in Erinnerung, als sei es gestern gewesen.
Und hast du selber auch, wenn ich also Vorbereitung, klar, so zu Hause, aber hast du da Massage gemacht und hast du, akupunktierst ja selber, hast du damals schon akupunktiert?
Ja, also ich war da tatsächlich in dieser typischen ambivalenten Haltung, das werdet ihr aber auch an euch erspüren, dass ich einerseits ja auch als Hebamme der Meinung bin, man muss überhaupt nichts. Also Frauen können Kinder kriegen, Punkt. Und man muss nicht irgendwie Shishi und Shushu machen, damit das geht. Also es ist ja auch, wenn wir gleich die Liste aufzählen von Dingen, die man machen kann, dann schnell wieder so eine To-Do-Liste. Und eine ordentliche Schwangere muss dann auch
X, Y, Z dann irgendwie machen, damit die ordentlich ihr Kind kriegt. Und in dieser Ambivalenz war ich selber auch. Ich habe zum Beispiel bei der Akupunktur, ich akupunktiere selber und weiß um die Effizienz und das ist mittlerweile evidenzbasiert, auch hat eine relativ gute, gut hinterlegte Zahlenwelt, dass man sehen kann, dass das auch effektiv ist. Aber da weiß ich noch ganz genau, dass ich am Anfang gedacht habe, ach, brauche ich nicht. So meine Mutter, meine Großmütter, alle haben irgendwie gut ihre Kinder gekriegt, brauche ich nicht. Und dann habe ich mich nach, also dann ein bisschen später eben, man beginnt üblicherweise damit in der 36. Woche, in der 37. oder 38., also ein, zwei Wochen später habe ich mich dann umentschieden und gesagt, oh, ich mache das doch. Und zwar in erster Linie deshalb, weil ich ja auch meine Kinder zu Hause geboren habe und dann irgendwie dachte so, oh nee, wenn ich dann doch, keine Ahnung, in die Klinik umziehen muss, weil es doch so lange dauert und ich doch eine PDA brauche oder so, dann ärgere ich mich vielleicht hinterher, dass ich das nicht gemacht habe. Und
hast du es selber dann gemacht? Oder?
Genau, ich habe die erste Sitzung selber gemacht und dann habe ich irgendwie mich selber zur Brust genommen, gesagt, sag mal, spinnst du? Also gib dich auch mal in deine tollen Hebammenhände, unsere gemeinsame Hebamme.
Akupunktiert Ulrike?
Nee, genau, Uli hat eben nicht akupunktiert. Und deshalb war das, also wenn Uli akupunktiert hätte, hätte ich das wahrscheinlich von Anfang an gemacht.
Das ist jetzt Deep Talk hier. Ulrike ist
genau, unsere Aulbach großartige. Wir können ja mal Grüße schicken, vielleicht hört sie das ja tatsächlich.
Sie ist in Spanien.
Ja,
ich habe neulich mit ihr geschrieben.
Ah ja, okay. Ja.
Sie ist in Spanien und macht da noch wunderbare Geburtshilfe. Und die hat sie früher in Hamburg gemacht und das war ganz witzig, als Karin und wir uns kennengelernt haben. Sie hat ihr, also du hast dein erstes Kind mit ihr bekommen.
Ja.
Und ich war damals Hebammenschülerin, also ich habe mein Externat bei ihr gemacht und habe ich, glaube ich, auch schon öfter erzählt. Es war einfach auch so Liebe auf den ersten Blick und sie hat mir ganz viel beigebracht und ich durfte ganz viel von ihr lernen. Und dann ist sie für mein erstes Kind sozusagen, ich habe natürlich hier meine wunderbare Melanie, ist sie aber sozusagen mit ihrem alten Bulli.
Genau, mit ihrem alten Bulli nach Berlin.
Nach Berlin gekommen.
Das war auch echt eine Option bei mir beim zweiten Kind. Ne?
Ja?
Ich bin ja eben, da war ich eben dann noch nicht lange in Berlin und war hier hebammäßig noch nicht so wirklich gut vernetzt. Ich kannte einfach nicht, also wie das dann, wenn du da irgendwie, ich war ja
wenn du neu bist.
15 Jahre Hebamme in Hamburg.
Da kannte
ich
jeder.
Und da kannte man sich und dann wusste man sofort, wen man anruft. Und ich wusste ja schon, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber, wir haben über Uli ja schon ordentlich vorher schon mal geschwärmt. Ich wusste schon längst bevor ich schwanger war, dass wenn ich ein Baby kriege, dass ich gerne das haben würde, dass Uli meine Hebamme sein könnte. Und da habe ich auch mit ihr Kontakt aufgenommen, weil ich habe gesagt, Uli, ich weiß, das ist super verrückt, dass ich bin jetzt in Berlin, 300 Kilometer weit weg, aber würdest du zur Not, wenn ich hier niemanden finde, würdest du dann kommen?
Und
sie hat es gemacht. Ich habe sogar überlegt, nach Hamburg zu fahren oder irgendeine, weiß gar nicht, Airbnb, ob es das damals schon gab, aber irgendwie mich da einzumieten, damit Uli mich wieder betreut. So ist das halt, ne, mit Hebammen. Also auch uns geht das nicht anders, wenn wir einmal never change a winning team.
Ach, ich
also,
habe gerade ein Telefonat gehabt auf dem Weg hierher ins Studio und auch mit einer Frau, die ich schon zweimal betreut habe und dann haben wir über Kinderplanung geredet und dann meinte sie so, ja, aber ich habe, also ich sitze in Hamburg und ich habe ja gar keine Hebamme, was mache ich dann? Also so, und es ist wirklich so und gestern hat mich auch jemand aus Hamburg angerufen und das tut mir auch echt weh, ne?
Voll,
das
ist so. Ich habe auch gerade wieder eine Drittgebärende, die ich bei zwei Kindern betreut habe und die jetzt ihr drittes kriegt. Mitten in den Sommerferien, wo ich schon meinen Urlaub gebucht habe und alles. Und ich werde nicht da sein. Da bin ich, ist man auch als Hebamme manchmal dann echt
total
traurig. Ne, dass man dann irgendwie sagt: Oh Mann, das war so immer so nett mit euch. Und so und die dann so, wie jetzt? Wie soll ich denn? Hä? Wie so, ohne dich kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja.
So, und da, ja, aber nach Hamburg fahren so. Und ich meine, es ist ja auch nicht so. Ich bin ja Beleghebamme und das sind auf jeden Fall zwei auch Beleggeburten. Ich kann nicht einfach in irgendein Krankenhaus gehen und sagen, hallo, Hallöchen, hier bin ich. Ich mache jetzt mal hier eine Geburt mit meiner Frau.
Ja, aber das fragen das mich auch ganz viele. Ja. Ne, dass sie, ja, ich weiß, du arbeitest nicht mehr als Beleghebamme, also ich jetzt. Ne? Aber kannst du nicht trotzdem mitkommen?
Das könnte man natürlich machen, aber dann kann man keine Hebamme sein. Und das finde ich wiederum schwierig, wenn man dann da als Freundin mit dabei ist. Und man darf nichts machen.
Ja, ja.
I hate it. Also
ja, und auch ne, im Kontakt zum Klinikpersonal. Also man, also auf allen Ebenen ist das ja irgendwie, ist man jetzt Hebamme oder nicht, aber das kann man halt nicht an der Tür abgeben. Das ist ja auch immer dann schwierig. Genau, also insofern habe ich habe Akupunktur dann doch gemacht. Ich habe, glaube ich, keinen Himbeerblättertee getrunken. Also zumindest nicht diszipliniert und irgendwie regelmäßig. Dammassage habe ich gemacht.
Wow.
Ja, also das hängt auch ein bisschen mit der Hausgeburtssituation zusammen. Ich hatte einfach keine Lust, im Schein einer Schreibtischlampe mit einem ausgedehnteren DR2 Also Dammbruch zweiten Grades, da irgendwie, ich will nicht sagen, zusammengepflegt zu werden. Da hatte ich keine Lust zu. Und da
denkst du, die Dammmassage hat das jetzt verhindert?
Ja, glaube ich schon. Also ich hatte halt, ja, glaube ich wirklich. Also an die Dammmassage glaube ich echt. Ich habe das ja mit diesem fancy Tool gemacht, darüber reden wir gleich. Hier mit diesem Epino. Weiß ich, ist auch total kontrovers, wie gesagt, das besprechen wir gleich noch. Aber ich bin da total überzeugt davon. Also, aber das ist auch ein persönliches Ding, weiß man, das ist ja immer so, man weiß nie, wie wäre es gewesen, wenn ich keine Akupunktur, keine Dammmassage, keine Meerblättertee, kein was weiß ich was gemacht hätte. Man würfelt halt dann nur einmal und dann ist es in dem Moment eben so, wie es war und man weiß eben nicht, wie es anders gewesen mehr.
Ja. Jetzt guckst du mich an, so, was ich
jetzt
gemacht habe.
Genau, it's on you. Das wollen jetzt auch alle wissen, Sissi.
Ich habe keine Dammmassage.
Ich weiß.
Ja. Also einfach, weil ich zu faul bin, ganz ehrlich. Und
beim zweiten habe ich auch keinen Bock mehr gehabt, da habe ich es auch nicht gemacht.
Ich hatte eine Geburtsverletzung beim ersten Kind, so einen kleinen DR1.
Siehst du? Scherz.
Ich glaube, den hätte, also so, aber dann 2, 3 und 4 nichts mehr, so. Und ja, also das habe ich einfach nicht gemacht, oder ich habe es vielleicht zweimal gemacht, aber ich bin dann ja auch immer, ich bin ja auch dann immer nicht so konsequent, weißt du so? Es gibt ja wirklich, finde ich, immer so vorbildlich Frauen, die ich betreue, die machen alles so ordentlich. Und ich denke mal so, ja, es wird schon irgendwie funktionieren. So.
Aber genau deshalb fand ich das Epino so gut. Also weil dieses Gehampel mit den Fingern da irgendwie ranzukommen und dann zu dehnen, das ist ja auch, also wir kommen gleich zur Dammmassage. Das macht ja weder besonders viel Spaß, noch ist das irgendwie, es ist einfach so ein Akt.
Und ich habe halt 4 Wassergeburten gehabt und ich glaube einfach daran, und es ist auch irgendwie meine Studienlage, die ich mit meinen wenigen Geburten mache, das ist halt, wenn die Frauen
Wasser
im Wasser gebinden, die haben halt einfach weniger Geburtsverletzungen. So. Also dieses Wasser da, das ist so, und wenn man da immer an Land, wie ich das immer so schön sage, so dieses warme Wasser, das ist ja auch einfach warme Kompressen unter der Geburt. Ja. Am Darm tun ja jeder Frau gut unter der Geburt. Ne? Deshalb bin ich einfach auch so ein Wasserfan und finde es auch immer im Krankenhaus immer so doof, dass einfach noch nicht jeder Kreißsaal mit einer Wanne ausgestattet ist. Ne? Ja. Einfach die Option zu haben.
Ja.
Weil das ist ja immer so, was man bei einer Hausgeburt auf jeden Fall, also wenn ihr jetzt vielleicht eine Hausgeburt plant und zuhört, dann ist es halt einfach die Option, die wir immer haben
dann
wollen.
Dann mietet man einen Pool.
Ja, genau, dass man einen Pool mietet, weil selbst wenn ihr jetzt nicht unbedingt im Wasser gebären wollt, ist es einfach immer eine gute Option, eine Überbrückung, weil ich sage ja immer, das ist meine natürliche PDA, also diese Wärme und dass man so schwebt und so, das tut einfach gut. Man muss ja nicht die ganze Zeit im Wasser sein, aber ich zum Beispiel kann mir einfach nicht vorstellen, ein Kind an Land zu kriegen.
Ja, da muss man ja nur mal durch Sissis Insta-Feed scrollen, wo man viele wunderschöne Geburten sieht von deinen Wassergeburten, die du hattest. Die ja auch immer wieder ganz bezaubernd, dass du das so teilst, wo man sich das dann auch sehr haptisch vorstellen kann. Also dafür ist Geburtsfotografie auch immer toll, dass man auch so Bilder hat für, okay, so sieht es aus. Das finde ich grundsätzlich so einen total wichtigen Aspekt. Es ist einfach viel mehr als irgendein Trend oder so, sondern Gebären als Gebärkompetenz zeichnet ja auch Vorbilder aus. Und früher, als alle Kinder zu Hause geboren wurden und alle Geschwisterkinder, Tanten, irgendwas, da hat man einfach Geburten auch mal so mitgekriegt. Und das ist ja vollständig verloren, dass man sozusagen so dieses Role-Model-artige, wie gebärt man, gar nicht mehr hat. Und das ist vielleicht so ein bisschen moderne Variante, Geburtsfotografie, Social Media, ersetzt worden dadurch, dass man überhaupt eine Idee hat, wie eine Wassergeburt so ist und wie bestimmte andere Sachen so sind, auch so Wehenarbeit, ne, diese reportagige Fotografie, die einfach auch sehr klar zeigt, so hey, so wie sieht eine Frau aus? Und
ja,
wie,
an allen Facetten. Ne? Ja. Also ich denke jetzt nicht nur, das finde ich immer wichtig zu sagen, das ist nicht irgendwie so klar, ich habe jetzt meine Hausgeburten gezeigt, weil ich nur Hausgeburten hatte, hätte aber auch gezeigt, hätte ich einen Kaiserschnitt gehabt, hätte ich das auch gezeigt, weil auch das ist Geburt. Ja. Und dass man jetzt, und das versuche ich auch immer den Frauen so zu sagen, es ist nicht immer alles, manchmal braucht man Hände bei der Geburt oder auch Medizin. Und das ist halt auch das echte Leben und das ist auch okay, weil es gibt da nicht den einen richtigen Weg. Was ich halt nicht verstehe, aber ich darf das glaube ich nicht machen, weil ich gucke jetzt hier schon so da hinten ins Studio, wo unsere Produktion sitzt und wir sagen, okay, wir müssen uns auch mal ein bisschen an die Zeiten halten. Aber ein Anfang, was ich auch nicht so verstehe, warum sind eigentlich Kinder oder im Krankenhaus nicht erlaubt? Also so, das ist immer so, ich meine,
bei
Corona,
der Geburt dabei zu sein,
ja, oder
du?
Gerne auch in den Kreißsaal danach zu kommen, darf man ja auch nicht machen, wo ich immer denke, so warum?
Ja, aber ich glaube, das ist auch sehr von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Also bei uns im Kreißsaal konnten die Geschwisterkinder immer nach der Geburt mitkommen. Das war selbstverständlich.
Ja, also in Hensche-Osburg ist alles gut.
Ja, in Würzburg hat ja mittlerweile die Geburtshilfe geschlossen, ne? Auch riesen Trauerspiel, so, ne? Also die ganzen kleinen Kliniken, die zumachen.
Also ich glaube halt, ne, ich meine, wenn man Beleghebamme ist und deshalb auch viele Dinge, die ihr hier hört, wenn ich jetzt von meiner Arbeit so erzähle, das ist jetzt auch immer, ne, sage ich auch immer, das ist jetzt nicht so der Normalfall. Das würde ich auch irgendwie hinkriegen. Also ich habe es auch geschafft, in Corona eine Fotografin damit reinzukriegen. Also, aber ich finde es einfach so, warum ist, also wenn ich jetzt irgendwie, klar, Krankheiten, ne, ist ja, das wird ja wohl das Thema sein, Hygiene. Aber trotzdem ist es irgendwie mal so, ich finde es irgendwie schön, wenn dann auch Geschwisterkinder, wenn es welche gibt, dass die gleich so auch so von Beginn an das so mitkriegen, ne? Also so, und das so nicht erst nach 3 Tagen da so ein Baby präsentiert bekommen, sondern auch vielleicht auch einfach noch ein bisschen so von, dass man ihnen vielleicht noch die Plazenta zeigen kann und so, dass sie einfach so ein bisschen, so je mehr du sie einbeziehst, ist es ja. Aber ich schweife ab, deshalb müssen wir uns jetzt hier, meine eigenen Erfahrungen wolltest du noch wissen. Also ich habe keine Darmmassage gemacht. Ich habe auch, doch beim ersten Kind habe ich geburtsvorbereitende Akupunktur gemacht. 2, 3 und 4 nicht mehr. Und worauf ich ja so schwöre, auch da sind ja die Evidenzen, also ich glaube, da sagt auch jemand, ich schwöre halt auf Osteopathie. Mhm. Das ist so mein, wirklich, und das empfehle ich auch meinen Frauen, weil ich das einfach super finde. Ich hätte auch gerne im Kreißsaal oder ich hätte gerne immer einen Osteopathen auch mit an meiner Seite, der geburtshilflich.
Ja, der geburtshilflich erfahren ist.
Ist, weil ich finde einfach, das hat mich in vielen Situationen, also ich glaube halt, dass mein Körper gut eingestellt war, weil mein Becken einfach frei war und so. Und da kann man einfach viele Dinge mit schon im Vorhinein gut behandeln.
Osteopathie hat ja einen zweifelhaften Ruf, muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Und ich habe auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also es ist ja, also so, es gibt Menschen, die haben Magic Hands. Und da weiß man nicht, was die machen, aber wenn man dann aufsteht, dann ist gut. So. Und ich finde das ja quasi unglaublich, ne? Mhm. Ich habe, also meine persönliche Erfahrung mit dieser Art von Arbeit war eben nach einem Unfall, einem Fahrradunfall, wo einfach, ich habe das hier wahrscheinlich auch schon 1000 Mal erzählt, aber wo einfach mein Physiotherapeut, der auch Osteopath ist, einfach meinen ganzen Körper, also mein Bein eben vor allen Dingen, was betroffen war mit mehreren Knochenbrüchen, auseinandergebaut nach den diversen OPs und wieder neu zusammengesetzt hat. Und ich merke nichts mehr. Und das ist erst 3 oder 4 Jahre her. Und es ist mir vollkommen unverständlich, so wie, was die können.
Aber ich finde auch die Kombination aus Physiotherapeut, also ich selber gehe auch zu einer Therapeutin, die Physiotherapeutin ist und Osteopathin, weil da ist auch diese Grundausbildung. Ja, ich finde halt auch die, oder es gibt ja auch Ärzte, die sind Osteopathen. Ne? Ja. Also diese Kombination, dass ich halt einfach auch die Anatomie des Körpers und die physiotherapeutische Arbeit, also das miteinander zu verbinden.
Genau, auch die Hände zu haben. Ne? Ich meine, so jemand wie Müller-Wohlfahrt oder so, ne, als Fußballarzt-Gott, wo irgendwie Usain Bolt und so durch die halbe Welt reisen, um zu dem zu gehen, weil wenn der einfach einen berührt, dann weiß, also so, das ist, der spricht mit den Muskeln und es gibt einfach solche Menschen. Aber so, ich habe viel über den gelesen, weil also nach meiner Erfahrung, weil ich habe vorher immer gesagt, ein bisschen Physio, die Leute sollen irgendwie selber ihre Rückengymnastik machen und so. Ich hatte einfach bis dahin überhaupt keine eigene Erfahrung damit und also kenne das, ne, natürlich aus meiner täglichen Arbeit und ich weiß eben auch, dass es Leute gibt, da gehst du hin und dann ein bisschen Aura streicheln, ein bisschen, ich sag jetzt mal Massage und es ist auch immer angenehm und so, aber das weiß man halt auch immer nicht so genau, ne, wenn man einfach zu irgendwem hingeht, man gibt sich ja auch vertrauensvoll in deren Hände und wenn man jemand wirklich guten hat, dann ist das einfach wirklich Gold wert und was du eben gesagt hast, ne, das Becken zu lösen, auch die Position vom Baby in die Beckenachse einzustellen, auch bei Beckenendlagen so eine spontane Wendung zu unterstützen, dem Baby ein Platzangebot zu machen und so. Es gibt so viele Bereiche, wo geburtshilfliche Osteopathie toll ist. Aber ich kann immer nur sagen, was die da machen, weiß ich auch nicht so genau. Aber es gibt einfach Menschen, die da einfach unglaubliches Talent haben und
oder wenn ihr auch
mit ihren Fingerspitzen in Dialog mit dem Körper gehen können.
Ja, super. Und wenn ihr, also so, was auch in der Anamnese immer mit dazugehört, ist so, manchmal vergisst man ja, dass man Unfälle im Leben hatte. Also, und sei es nur, du bist vom Pferd gefallen.
Genau, das war auf den Po gefallen bei einem Treppensturz.
Und das kann Auswirkungen sich auf dein Becken haben. Ja. Das ist ein ganz altes Trauma, was da sozusagen im Becken ist. Und das kann sich natürlich auf so eine Geburt auswirken, weil da einfach unglaubliche Kräfte, das muss sich dehnen und so weiter. Und da kann sowas halt einfach gut helfen. Mhm. Ich finde, wir sollten, bevor wir auf diese Sachen eingehen, so Akupunktur, Dammmassage, nochmal so ein bisschen was eher so auf die Reflexion, was ist mir so wichtig. Wir haben auch ein, zwei Folgen schon gemacht, da kann ich schon mal drauf hinweisen, packen wir auch in die Shownotes. Geburtsplan haben wir schon mal wirklich sehr ausgiebig besprochen, das müssen wir jetzt nicht mehr so eingehen, warum wir finden, dass es wichtig ist und so weiter.
Genau, was ein Geburtsplan überhaupt ist, was der kann, dass man eine Geburt natürlich nicht planen kann, aber ein paar Sachen, die euch wichtig sind, die ihr mit dem Klinikpersonal besprechen solltet, wenn ihr in der Klinik gebärt, die gehören drauf. Also Geburtsplan immer eine gute Idee.
Und der richtige Umgang mit wen und von mentaler Betreuung bis PDA haben wir auch eine ziemlich gute Folge mal ausgenommen. Das kommt hier immer so ein bisschen mit rein, aber wir beschränken uns ja erstmal jetzt auf die 4 Wochen davor. Was ich nochmal wichtig finde, nochmal kurz darauf einzugehen, auch einfach, weil du es auch selber machst, ist nochmal Geburtsvorbereitung. Wir haben jetzt nicht einer kompletten Folge dem gewidmet, weil fanden wir irgendwie zu.
Ja, also, ne? Also so. Man braucht nicht erzählen, was in dem Geburtsvorbereitungskurs vorkommt, weil man macht halt ein, tendenziell oder nicht. Und dann kommt das drin vor, was drin vorkommt. Und auch Geburtsvorbereitung unterscheidet sich ja sehr von Hebamme zu Hebamme.
Jetzt haben wir ja die Möglichkeit sozusagen wieder, wir haben ja den Podcast damals aufgenommen in der Corona-Pandemie, da war das ja eh alles ein bisschen kompliziert. Und es gibt ja jetzt viele tolle Angebote. Du hast einen wunderbaren Kurs damals aufgenommen in dieser Zeit.
Den Videokurs Geburtsvorbereitung, ja, den gibt es immer noch, kann man auch immer noch kaufen, buchen, wenn man unbedingt einen Kurs bei mir machen will.
Ja, super, der Kurs.
Ja, der ist super. Genau, für mich ist das halt irgendwie, wir haben den aufgenommen, weil wir dachten, naja, wir müssen jetzt 6 Wochen Corona überbrücken oder 8 oder was man am Anfang so dachte, als der erste Lockdown kam. Genau, aber der hat sich total bewährt und ganz viele Leute gucken den immer noch. Ich also freue mich auch drüber, mache immer noch Live-Calls.
Ja, das finde ich schön auch mit den Live-Calls und ich finde, da müsst ihr so ein bisschen rausfinden, dadurch, dass es jetzt wieder Möglichkeit ist, ist es ja auch schön, in Kontakt zu sein.
Na klar.
Es gibt aber auch ganz klar Menschen, hatte das gerade letzte Woche wieder in der Vorsorge, die besprechen, was machen wir jetzt? Mache ich den Kurs von Karin oder gehen wir in einen Kurs? Und da war der Mann so, nee, ich möchte gerne, finde den Kurs super, aber der wollte unbedingt, weil seine Schwester gesagt hat, die haben da Freunde gefunden.
Ja, und genau. Das ist ja auch ein total wichtiger Aspekt bei der Geburtsvorbereitung.
Und dann haben sie sich jetzt
Leute kennen.
Habe ich gedacht, naja, dann bin ich mal gespannt, was ihr erzählt. Aber es gibt natürlich diese Freundschaften, vor allen Dingen beim ersten Kind, ne? Also weil das ist natürlich nochmal anders beim zweiten, dritten Kind, da gibt es dann Kurse, die anders aufgebaut sind, wo man sich speziell mehr aufs Geschwisterkind, auf die zweite Geburt hatte vorbereitet. Aber die halt Freundschaften geschlossen haben, Geburtsvorbereitungskurs und die ein Leben lang miteinander verbunden sind. Ne?
Also. Das habe ich hier auch schon immer mal erzählt. Einer meiner ersten Geburtsvorbereitungskurse in Hamburg, die schicken mir immer noch, also als die Kinder jetzt Abitur gemacht haben zum Beispiel, haben die mir eine Karte geschickt mit den Kindern und ihren Abitur, also nicht Zeugnissen, aber so. Ne, die hatten mir nämlich damals in Schultüten Bild geschickt und das haben die jetzt dann nochmal nachgestaged.
Oh Gott, da krieg ich Gänsehaut.
Und die sind einfach seit dem Geburtsvorbereitungskurs jedes Jahr über Silvester nach Dänemark gefahren und haben sich da irgendwie Ferienhäuser gemietet und so. Und sowas kann passieren. Ich muss aber auch dazu sagen, das waren andere Zeiten. Da hat man Geburtsvorbereitung, da hatte man noch Bock auf 10 mal 2,5 Stunden. Das war mein Umfang von einem Geburtsvorbereitungskurs. Also 10 Wochen hat man sich jede Woche gesehen. Und das ist was anderes als so ein Wochenend-Crashkurs, wo die Leute dann irgendwie alle in ihr Handy glotzen. Das gab es damals halt auch noch nicht in den Pausen. Und irgendwie keiner mehr Lust hat, irgendwie auch sich zu öffnen und zu reden. So, ne? Das ist schon Die Zugänglichkeit und auch die Offenheit in den Kursen hat sich schon verändert. Also man muss schon auch als kursleitende Hebamme, das mache ich ja auch regelmäßig und es gelingt mir auch ganz gut. Ich bin ja dann auch irgendwie schnell dann locker easy mit den Leuten und so. Aber da muss man schon sagen, viele Leute haben doch gar keinen Bock drauf. Die konsumieren das so ein bisschen so weg, was auch vollkommen okay ist. Aber so, ich glaube, dass viele auch ein bisschen enttäuscht sind, wenn sie sagten, hey, wir finden da Freundschaft fürs Leben und die anderen saßen da irgendwie nur irgendwie ein bisschen mundfaul rum und haben, wie gesagt, in ihr Handy geglotzt. Das ist immer ein bisschen schade. Aber auf jeden Fall werdet ihr euch über solche Gelegenheiten, ja, ist bei uns in der Praxis und irgendwie dieses Schild ist irgendwie, wird mittlerweile auch ignoriert und ich habe auch keine Lust, immer irgendwie die Polizei zu sagen, so, jetzt legt bitte euer Handy aus. Ich komme mir vor wie bei mir zu Hause am Abendbrottisch mit meinen Kindern. So, die Leute sind ja erwachsen, aber ne, also naja, ich will da jetzt auch gar nicht, times are changing, ist auch voll okay.
Was ich halt den Vorteil finde von einem digitalen Kurs, jetzt so wie dein, ich finde einfach einige Inhalte, wenn man im Kurs ist und gerade wenn man sich vielleicht noch viele, noch nicht, also jetzt lesen ja auch Leute immer mehr, aber wenn man einfach so, ich finde es gut, dass man sich nochmal Sachen nochmal angucken kann. Ja. Da hast du ja den Kurs, dann hast du nochmal den Live-Talk mit dir sozusagen, Live-Call. Ich finde das schon ganz cool, dass man halt einfach bestimmte Inhalte, die einen vielleicht nochmal mehr beschäftigen, dass man die dann auch nochmal wiederholen kann. Mhm. Na, Wiederholung wissen wir ja gut, wie in der Schule.
Ja.
Bleibt mehr, also das ist schon ganz gut.
Ja.
Also.
Ja, also, ja, absolut. Und ne, dass man auch ein bisschen flexibler ist, ne, dass man dann irgendwie mal hat man einen Abend lang Lust, zwei Stunden was anzugucken, dann ist man aber viel zu müde oder ne, nur kleine Snacks oder wie du sagst, man wiederholt nochmal Sachen oder es gibt auch mal ein Kapitel, wo man sagt, pff, keine Ahnung, in der 22. Woche interessiert einen Dammmassage halt noch null, aber dann hört man sich das Kapitel nochmal an, wenn man wirklich dabei ist und so, ne? Ja, ja, also es hat wie alles, ne? Es ist ja erweitert, das Portfolio an verschiedenen Formaten, die es gibt. Und ihr habt, also wenn ihr in der Großstadt wohnt, dann könnt ihr sowieso, dann könnt ihr irgendwie mit yogischen Elementen oder mit Mantrengesang oder vollkommen ESO-frei. Ihr könnt kurze Kurse machen, lange Kurse in der Woche, auf mehrere Wochen verteilt, am Wochenende. Also guckt mal, dass ihr einfach ein Format findet, das zu euch passt. Ich finde es ja immer gut, wenn die PartnerInnen mitkommen, auch zur Geburtsvorbereitung, habe ich auch schon mehrfach erzählt. Ich habe nur Paarkurse gemacht, beziehungsweise geburtsbegleitende Personen, weil ihr, was wichtig ist, dass eure Geburtsbegleitung auch Geburtsvorbereitung genossen hat. So, ne, damit die nicht total naiv da so rein und sich wundern, dass die Frau so komische Töne macht und so.
Und gerade wenn man keine 1-zu-1-Betreuung hat, finde ich Geburtsvorbereitung auf jeden Fall must have. Ja. Also das muss man machen. Ne? Ja. Ich finde immer, wenn man dann vielleicht eine Hausgeburt und hat da zwei Hebammen, die einen so eh so komplett auch so durchführen, obwohl ich es immer schön finde, wenn man auch ein bisschen weiß, was so passiert, ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel das, was der Großteil hat, nicht hat, ne? Also das heißt eine Begleitung durch deine Hebamme, die dir Wochen vorher bekannt ist, also haben ja leider nicht viele, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das zu tun. Ich finde, da können wir ein bisschen überleiten, so weil du gesagt hast, Partner, Partnerin für die gebärende Person, total wichtig. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, wenn wir noch zu den anderen Tools kommen, diese Kommunikation und die Unterstützung, dass man dem Partner oder Partnerin einfach auch vorher schon, klar, man kann einen Plan haben, der kann sich auch ändern, aber trotzdem finde ich es wichtig, in die Kommunikation da zu gehen, auch was vielleicht, also vielleicht ist mein Partner oder Partnerin vielleicht nicht die Person, die bei der Geburt dabei ist. Also auch das kann ja vorkommen und das ist auch okay. Vielleicht fühlt sich nicht so an, aber lieber vorher das einfach in Ruhe besprechen und die Wünsche, Ängste und so weiter, was ist da, als wenn dann nachher das einfach auch ein traumatisches Erlebnis wird. Ne?
Ja, also auch das finde ich total interessant, so die Erfahrungen von, also ich beziehe es jetzt mal auf Männer, weil es gibt wenig Evidenz oder auch wenig Studien dazu, wie gleichgeschlechtliche Partnerinnen als Geburtsbegleitung die Geburt erleben. Es wird häufig dann von der männlichen, väterlichen Perspektive ausgegangen, weil es einfach mehr sind und da die Studienlage mehr hergibt. Und es ist auch da diese Ambivalenz, die ist ja auch klar eigentlich. Also 98% aller Väter sagen am Ende, es war super, dass ich dabei war. Und das ist ja die absolute Mehrheit, quasi fast alle. Und gleichzeitig sagen aber irgendwie 39%, glaube ich, waren es. Ich habe die gerade neulich nochmal gelesen. 39% der Männer sagen gleichzeitig, das war total heavy und eine totale Herausforderung, meine geliebte Frau so zu sehen, dass die das alles trägt und macht und ich kann so wenig tun, also die Hilflosigkeit und diese Gleichzeitigkeit. Es war trotzdem ja dann super, aber eben auch für die Partner ist das dann eine natürlich existenzielle Herausforderung, sozusagen so eine Geburtsbegleitung. Das macht ja auch, also ihr seid ja beteiligt, eure geliebte Frau kriegt euer gemeinsames geliebtes Baby und da seid ihr natürlich mittendrin so und es ist einfach eine weitreichende Erfahrung. Die kann ganz großartig sein, aber wie du schon sagst, also gerade Männer, die vorher Zweifel hatten, manchmal auch die nicht sich trauen zu äußern. Also auch das ist ein, weil so ein gesellschaftliches Bild klarkommt, der Partner mit und was, du willst deine Frau da etwa alleine hängen lassen, so. dass man da natürlich irgendwie auch mit sich selber ringt. So, aber dass Männer, die eher Zweifel haben und sich das nicht zutrauen, dass die natürlich auch eher Gefahr laufen. Also Trauma ist ein großes Wort. Es gibt übrigens natürlich PTBS-ähnliche Erfahrungen, die Männer machen. Super selten, seltener als Frauen unter der Geburt. Das Märchen des traumatisierten Mannes, der dann irgendwie nie wieder Sex haben will mit seiner Frau und so, das ist wirklich eher ein Mythos als eine Realität. Es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt, aber macht es euch vorher, also redet vorher ergebnisoffen darüber, ob das eine gute Idee ist, dass ihr mitkommt.
Ja, und auch so diese Aufgabenverteilung. Mhm. Ich glaube auch, wenn das zweite, also wenn wir nicht vom eigenen Kind, sondern wenn einfach auch noch ein bisschen mehr ist, wenn es dann noch einen Hund gibt oder Geschwisterkinder, dass man einfach vorher auch so diesen Plan hat, wie, ne, also ich habe das neulich erstmal, ja, und wie machen wir das? Ja, stimmt, ja, das ist, wenn wir da uns überlegen, was
ist denn der Hund, wenn wir gemeinsam im Kreis sind, ja,
ja. Ja, oder das Geschwisterkind, also ja, man ja, muss ja schon klar. Einfach so diesen ja, ja. Kompletten, na, also die letzten Wochen vor der Geburt bedeuten halt auch ganz viel Vorbereitung, was halt so, ne, man weiß, das ist ja einfach so, damit lebe ich ja jeden Tag.
Ja.
Man weiß nicht, wann es losgeht.
Ja.
Und das heißt, das ist für viele Leute in der Zeit auch wirklich sehr, sehr anstrengend, weil man nicht planen kann.
Ja.
Und wir wissen ja, die meisten Menschen planen gerne.
We need a plan für alles, genau.
Genau, und deshalb muss man da ja auch so ein bisschen das auf sich zukommen lassen. Und das ist eigentlich auch eine gute Vorbereitung auf die Geburt, weil so ist es mit Baby. Man kann.
So ist ab jetzt alles.
Genau.
Man kann nichts mehr planen.
Klar kann man Rahmenbedingungen planen, aber es ist einfach so, dieses auch loszulassen und zu vertrauen. Mhm. Und es ist okay, dieser Tag wird kommen. Ne, wenn man jetzt keinen geplanten Kaiserschnitt macht, sondern die Geburt einfach anfängt, da hat halt einfach keiner Einfluss drauf. Also es gibt natürlich so ein paar Prognosen, dass wir einfach sehen können, wenn der Muttermund einfach schon schön weich ist, wenn die Zervix gereift ist. Und klar gibt es, kann so, heißt aber auch nichts. Kann man
es braucht immer noch den entscheidenden Ausschlagpunkt, so jetzt go des Körpers. Und man kann auch mit Muttermund 2 Zentimeter auch noch 2 Wochen über den Termin gehen. So, ne? Also wir sind schlecht mit Prognosen und deshalb sagen wir meistens auch, legen uns da lieber nicht fest und lehnen uns weit aus dem Fenster.
So, also das ist so diese Zeit so von dieser ganzen, die letzten 4 Wochen Geburt, dass man einfach guckt, so wie ist das alles, wie macht man das halt alles. Und dann finde ich, ist es aber auch eine schöne Zeit, wo man nochmal so ein bisschen so, da fängt ja auch dieser Prozess an, dieses Verabschieden. Ne? Es ist ja so eine Transformation, so, ne? Also es geht über zur Geburt und auch da kann man ja einfach nochmal, dass man vielleicht nochmal Fotos macht vom Bauch und so, einfach nochmal so ein bisschen so dieses zelebriert und auch langsame Verabschieden, weil es gibt ja auch viele Frauen, einige Frauen können das Ende gar nicht erwarten, weil sie vielleicht einfach sehr viele Beschwerden hatten, die Übelkeit bis zum Ende war oder, ne? Und andere sind halt so, die haben die Schwangerschaft so genossen und ihren Bauch so und können sich gar nicht vorstellen, dass das jetzt zu Ende sein soll, weil es gibt ihnen Sicherheit und irgendwie so, ne?
Ja, und man ist so nah mit dem Baby, so nah wie nie wieder, so, ne? Oder es ist einfach eine besonders innige Verbindung, die ja dann nicht, also mit der Geburt und dann wird das Baby aber ja eben abgenabelt. Das ist ja dann immer noch ganz nah bei euch in eurem Arm. Aber es ist ja schon auch ein Prozess und auch Abschied einer Lebensphase, so, ne? Man ist ja nicht so oft schwanger in seinem Leben meistens. Und gerade wenn man es sehr schön gefunden hat, dann ist das einfach auch ein Abschied davon, ja. Alles immer kleine Abschiede, darüber haben wir auch schon mehrfach gesprochen.
Und mir fällt gerade noch was ein. Dazu haben wir auch zu diesen Abschieden, haben wir auch eine Folge mal gemacht, Blessing Way und Babyshower. Einfach da vielleicht nochmal reinhören, wenn ihr da auch Lust habt, so wie könnt ihr Erinnerungen schaffen?
Genau, die Abschiedspartys oder die Geburtsvorbereitungspartys sozusagen, also Party ist ein blödes Wort, Blessing Way hat ja eher so diesen spirituellen Ansatz, Baby Shower ist mehr so das kommerzielle Ding, es regnet Geschenke und auch da kann man lustige Windeltorten und witzige Spiele machen, lol. Ich fand ja, das habe ich neulich gesehen, das kannte ich vorher nicht, Nesting Party, kennst du das?
Mega.
Ich habe das auch, glaube ich, auf Insta irgendwie geteilt. Das kannte ich noch nicht und das fand ich total super.
Also Nesting-Party
geht so, dass man die Freundinnen, also alle, die einem nah sind und die man gerne auch bei sich zu Hause hat, es gibt ja immer eine riesenlange Liste von Sachen, die unbedingt noch, bevor das Baby kommt, keine Ahnung, die Küchenschränke noch mal einmal auswischen und die ganzen Tupperdosen, die mit fehlendem Deckel wegschmeißen, irgendwie oben auf den Schränken wischen, die Gardinen waschen, irgendwie sowas. Also einfach noch mal so
Wer hat
das Nest so? Ja, du weißt schon, halt so Sachen, die man irgendwie alle halbe Jahre mal macht und die schwanger dann irgendwie nicht mehr so gut gehen. Und es werden dann sozusagen Aufgaben auf Zettel geschrieben und die 8 besten Freundinnen kommen und jeder kriegt so kleine Karten und der eine räumt halt die Tupperdosen aus und der nächste hängt die Gardinen ab, was auch immer. Und jeder bringt eine vorgekochte Speise mit, die wird dann gleich eingefroren oder also je nach Lagerungsmöglichkeiten. Und dann wird zwischendurch gibt's eine Suppe und die Schwangere liegt im besten Fall auf dem Sofa währenddessen. Die kann man natürlich nicht und alle um sich rumwuseln zu lassen. Aber du kannst vielleicht deine, Kosmetika in deinem Badezimmerschrank sortieren oder die Babybodies nochmal von rechts nach links räumen oder irgendwie sowas Nettes, Leichtes machen. Und dann ist die Bude auf Vordermann.
Mega. Kann ich das auch machen, wenn ich kein Baby im Bauch habe?
Die alle Freundinnen einen Land
kommen. Keiner von meiner Freundin gehört gerade zu, weil keiner gerade schwanger ist.
Wir wollen machen eine Nesting-Party für sie. Genau.
Lass uns mal mit der körperlichen Vorbereitung starten.
Genau, und Sachen haben wir eben schon angesprochen. Einmal die Akupunktur und einmal die Dammmassage. Was gibt's noch? Wollte ich nicht unterbrechen.
Ich wollte hier gerade
Luvendiät, vielleicht fangen wir damit an, weil das ja sozusagen...
Wir machen jetzt nochmal hier, wir machen das ordentlich. Also wir haben die Dammmassage.
Ja.
Ab wann machen wir die?
Ich würde gerne deshalb mit der Luvendiät anfangen, weil die sozusagen über Wochen hinweg sich streckt.
Okay, dann machen wir das.
Und weil das eher nochmal so eine Sache ist, die ja zwar körperlich ist, aber die so eher so diese Verhaltensebene, also wenn wir jetzt da stehen geblieben sind, wie man sich innerlich verabschiedet und so. Was hältst du denn von der Luvendiät?
Also ich finde das gut. So. Also ich habe da, ich selber habe es natürlich nicht gemacht.
Damals, als ich schwanger war, gab es die jetzt. Also vielleicht sollten wir das vielleicht nochmal erklären, was ist die Luvendiät?
Genau.
Die Luvendiät heißt Luvendiät, weil Professor Frank Luven, der Chef der Uni in Frankfurt, der heißt ebenso und der hat die, ich will nicht sagen erfunden, aber der hat über diese Stoffwechselprozesse da so ein bisschen rumgeforscht und hat eben gefunden, dass Insulin, das, was wir ausschütten, wenn wir kurzkettige Kohlenhydrate zu uns nehmen, also Zucker, Weißmehl, sowas, braucht eine schnelle Insulinantwort. Also ihr schüttet dann in kurzer Zeit relativ viel Insulin aus und das macht so diese typischen Blutzuckerspitzen. Und diese Insulinstoffwechsellage interagiert mit dem Hormon, was wir am Ende der Schwangerschaft brauchen, um unsere Cervix zu reifen, die Prostaglandine. Die interagieren miteinander. Und wenn man so viele Spitzen hat, weil man so viel kurzkettige Kohlenhydrate, Weißmehl und Co. Isst, dann wird die Prostaglandinsynthese nicht gut angestupst, weil die Rezeptoren um den gleichen Rezeptor da konkurrieren.
Also man hat einfach festgestellt, dass die Schmerzempfindlichkeit gestört.
Und wenn die Prostaglandine nicht so gut reifen können, dann passiert das.
Weniger Verletzungen, also wenn man halt einfach darauf, also rechts hätte Geburtsbeginn, also da hat er einfach geguckt.
Und hat eben gefunden, dass Frauen unreifere Befunde haben am Termin, also dass die Zervixreifung durch die Prostaglandine eben nicht so gut funktionieren kann. Der Gebärmutterhals wird nicht so schön weich, wird nicht so gut kurz, sondern ihr startet sozusagen...
Also die ganze Vorbereitung auf die, also wenn man es grob zusammenfassen
will. Was der Körper macht,
wird
im Stillen und Verborgenen, ohne dass sie es mitkriegt.
Wird so ein bisschen blockiert, wenn man halt diese, wenn man einfach sehr sich durch diese Lebensmittel ernährt, dass man einfach diese Spitzen hat und dadurch kann halt einfach dieser Prozess blockiert werden. Und und das ist natürlich doof, weil das die Wirkung und die Vorbereitung auf die Geburt einfach dadurch verhindert, also nicht so optimal läuft. So.
Genau, also er sagt ganz konkret, man hat weniger Geburtseinleitungen, weniger lang verlaufende Geburten, weniger Schmerzmittel unter der Geburt, wenn Frauen sich mit den kurzkettigen Kohlenhydraten am Ende der Schwangerschaft zurückhalten. Und das ist dann auch schon die Formulierung, was ist genau die Luvendiät? Halt kein Zucker, kein Weißmehl essen, im Wesentlichen das. Also wenig prozessierte Nahrung, wenig kurzkettige Kohlenhydrate. Und eigentlich wissen wir das ja alle. Das ist ja jetzt keine besondere Diät.
Es ist generell ja in unserem normalen Leben schon gut, wenn wir unseren Insulinspiegel sozusagen gut behandeln. Das ist auch immer so spannend mittlerweile. Das ist ja einfach jetzt auch alles so, dass man jetzt das auch selber so mal, hast du schon mal gemacht, so getestet, dass du halt einfach weißt, auf was du sehr reagierst? So?
Habe ich nicht, aber ich habe das Glück, dass ich auch nicht so ein Süßmensch bin. Ich frühstücke ja immer schon gar nicht.
Ja,
ich meine, so, also, aber nicht, weil seit es Intermediate Fasting gibt, sondern weil ich einfach morgens keine Zeit habe und irgendwie das nicht mein Ding ist. Wenn ich gemütlich frühstücke, dann komme ich nicht aus dem Quark. Ja. Und deshalb frühstücke ich nicht. Ich trinke Tee.
Schön,
und so.
Dass du mich versaut hast mit diesem Vanillecroissant, was du mir jemals irgendwann angebracht hast und sagst, es ist kein Süßer.
Oh, als ich frisch aus Italien kam und da irgendwie voll angefixt war von diesen gefüllten, die gibt es übrigens auch mit Pistazienfüllung, ne? Sind geil. Und da habe ich irgendwie Sissi mal gesagt, hier, willst du mal probieren? Und seitdem, oh Gott, Sissi, sorry.
Ja, schrecklich.
I'm sorry.
Genau, also das ist eigentlich nichts, also es ist total interessant und auch in der Verbindung mit Geburt, das ist sozusagen da halt auch wieder einfach mehr, dass man gemerkt hat, dass es einfach für die Prostaglandinbildung einfach nicht gut ist, wenn wir nicht da auf unsere Ernährung achten. Also es ist eigentlich so ein, ja, es durchzieht sich ja eigentlich die ganze Schwangerschaft sozusagen. Aber das weiß man ja auch so in dem Sinne. Aber wenn man sozusagen damit wirklich sehr explizit starten möchte, wäre das so gut, wenn man das 6 bis 8 Wochen vorher macht. Es gibt ja mittlerweile auch extra Luvenberaterinnen. Und
das ist auch so interessant. Ich habe ihn ja tatsächlich auf einem Kongress, ist jetzt so irgendwie schon 2, 3 Jahre her. Ach Quatsch, das war
er will
ja
gar nicht mit in Verbindung
gebracht. Ja, wobei er auch ein bisschen kokett ist. Ne? Er sagt immer, ach nein, also Luven-Diät. Also es ist ja keine Diät, das finde ich sehr gut, den Satz von ihm.
Ernährung.
Es ist keine Diät, sondern es ist gesunde Ernährung. Punkt. Dass Zucker und Weißmehl nicht gesund sind, das weiß jeder und das ist irgendwie nicht Rocket Science und jeder weiß das. Es ist nur halt so, es ist unsympathisch, das irgendwie immer wieder zu sagen, aber Zucker ist nicht gesund und wir essen so viel davon. So, insofern sagt er selber, es ist keine Diät, das ist eine gesunde Ernährungsform und das ist in der Schwangerschaft halt eh gut so. Und inwieweit ihr euch daran haltet oder es tun solltet, ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend. Tendenziell ist es wie so oft Leute, denen das schwerfällt. Das ist oft ja schon ein Zeichen, wenn man dann schnell unterzuckert, dass die Insulinachse eigentlich genau davon profitieren würde, sich so zu ernähren. Aber die ersten 2 Wochen sind hart.
Ja.
Ne, weil das ist, also nicht, weil Zucker eine Sucht ist und weil das auch im Gehirn was macht, ist so, aber weil einfach auch euer Insulinstoffwechsel Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen. Ne, beim Intermediate Fasting ist es ja genauso. Also die meisten Leute sagen, ja, ich kann gar nicht ohne Frühstück. Also wenn man das jetzt unbedingt machen will, weil das so ja auch so gesund sein soll.
Ist auch
dann
wieder
sind die
so eine Sache,
2 Wochen hart.
Ne? Ist auch nicht für jeden gesund.
Nein,
ne?
Ist auch nicht für jeden gesund. Also für Leute mit einer angeschlagenen Nebenniere zum Beispiel ist das gar nicht gut, ne? Wenn die Cortisolausschüttung da irgendwie sowieso schon so ein bisschen angeditscht ist.
Ich habe noch eine Frage. Als du jetzt Gute Hoffnung 2 sozusagen oder geschrieben hast, ich würde jetzt sagen, wie ist die Studie, hast du da nochmal geguckt?
Das wollte ich gerade sagen, weil du sagtest, es gibt mittlerweile sogar Luven-Beraterinnen, das wusste ich zum Beispiel tatsächlich nicht.
Doch, wirklich.
Aber wenn man sucht, also es gibt, also Frank Luven, wenn man sozusagen sucht, was hat der veröffentlicht? Der veröffentlicht viel. Der hat zum Beispiel viel zur Plazenta-Infektion durch Corona geforscht jetzt aktuell und der veröffentlicht schon viel. Es ist jetzt nicht so ein Prof, wo man irgendwie sagt, der ist Prof und stellt sich immer auf irgendwelche Podien, sondern der ist schon auch in der wissenschaftlichen Welt ordentlich unterwegs. Aber es gibt nichts dazu. Und ich habe ihn das ja auch mal gefragt. Ich habe gesagt, ich schreibe hier was, ich würde auch gerne was zitieren, sonst könnten sie leider nicht in meinem Evidenzkasten landen. Und er sagt ja dann immer, ja, es gibt in Frankfurter Großraum keine Frauen mehr, die nicht sowieso schon die Luven-Diät machen und deshalb kann er keine Kontrollgruppen bilden. Und man sagt, naja, come on.
Also
in Frankfurt ist es wohl so, das müssen uns Frankfurter Kolleginnen mal bestätigen oder auch nicht, dass die Infoabende an der Uni, die er alle persönlich, das lässt er sich nehmen, die alle persönlich zu halten, so eine Vorlesung, sozusagen auch echt im Hörsaal, die wohl sehr unterhaltsam sein sollen und immer bis auf den letzten Platz gefüllt und so. Und da erzählt er natürlich unter anderem auch von der Luven-Diät.
Also alle Frauen in Frankfurt machen die Luven-Diät.
Also so sagt
Luven
er das
Ernährungsform.
Nicht, aber wie eben bei allen Chefärzten mit Verlaub, ist er bestimmt einer, der das auch nicht so doof findet, zitiert und auf Bühnen zu stehen und so. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, sei ihm ja total zugestanden. Er ist ja auch ein Guter. Also er hat ja, ne, sitzt in vielen Leitlinienkommissionen, hat unter anderem an der Leitlinie zur vaginalen Geburt und zum Schwangerschaftsdiabetes und so. Der ist schon echt engagiert und auch ein Geburtshelfer.
Ja.
Also ich finde ihn grundsätzlich sympathisch so, ne? Also das ist auf jeden Fall so.
Ja, und diese Ernährungsform ist auf jeden Fall nicht ist gut, ne?
Also, genau. Also
und ich meine, es wäre schön, wenn man
wollt.
Wäre halt schön, wenn man jetzt noch eine Studie dazu hätte, ne?
Genau.
Wenn wir uns alle freuen. Und
also, man findet halt Foreneinträge.
Schreibt ihm doch einfach, wenn ihr das nicht machen wollt, dann seid ihr seine
Seine Kontrollgruppe.
Seine Kontrollgruppe. Ja. Dann können wir jetzt gleich witzig drüber gehen, wenn wir die Ernährungsform von Herrn Professor Luven haben, dann gibt es ja die neuere Ernährungsform, die Datteln. Die kollidiert ja so ein bisschen mit der...
Ja, das schreiben dann auch die Frauen, die dann gut aufgepasst haben bei den Datteln. Also bei den Datteln, damit habe ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen intensiver beschäftigt.
Okay, schön. Oh, super.
Aber da freue ich mich jetzt erstaunt. So, weil nämlich, als die ersten Dattelstudien aufkamen in den ersten Moodyblogs, so, das lässt sich ja dann auch schön fotografieren mit so einem kleinen Peil, da irgendwie Datteln auf einem hübschen Teller, Instagrammable und so. Und wie bei vielen Sachen, die neu aufkommen, bin ich natürlich auch erstmal die Skeptikerin, sag so, naja, das gucke ich mir mal an. Und dann gab es damals, also so, vielleicht war das 2015 oder so, vielleicht auch schon länger her, als das hier auch vor allen Dingen nach Deutschland schwappte, weil im vorderen Orient, wo die Dattelpalmen halt wachsen, so wie hier Apfelbäume quasi, also wo das zur,
ja, die essen, ne,
die,
das einfach,
die essen das einfach und so wie es in verschiedenen Kulturkreisen und Ländern und Regionen auf der Welt eben unterschiedliche Dinge gibt, wo man sagt, hier Schwangere, für die ist das und das besonders gesund, sind es natürlich in erster Linie regionale Sachen und das ist in der traditionellen persischen Medizin, die es gibt, also analog zur traditionellen chinesischen Medizin von mir aus, schon immer so gewesen, dass Datteln für schwangere Frauen empfohlen wurden, um die Geburt auch zu erleichtern. Mhm. Und dann gab es eben so vor 10, 15 Jahren, was weiß ich, die ersten Studien. Und die ersten Studien waren, wie das dann so oft ist, ne, 30 Frauen. Und dann hat man da, wo ich dann gesagt habe, naja, da ist Studiengröße viel zu klein und so. Und ich habe jetzt anlässlich vom, das Schreibens und nochmal alles nochmal zu checken.
Oder alles so, mal gecheckt.
Und habe dann wirklich gestaunt, dass es mittlerweile, ich glaube, sogar eine Meta-Analyse gibt. Also Meta-Analysen sind immer Studien, die sich mit Studien beschäftigen, also die mehrere Studien auswählen und auch sich mit der Qualität der einzelnen Studien beschäftigen. Also inwieweit die tatsächlich auch gut gemacht sind vom Studiendesign. Und war ganz erstaunt, weil Datteln essen scheint tatsächlich was zu bringen. Also im Sinne von wirklich, auch ähnlich wie bei der Luven-Diät, vorgereifte Befunde, weniger Blasensprünge. Also lauter so Sachen, wo wir Hebammen sagen, so, oh, das klingt total spannend. Und man weiß nicht genau, was es ist. Man tippt auf irgendeine Fettsäurenkombination, also weil die Omega-3 und die Omega-6-Fettsäuren eben da eine Rolle spielen. Das ist jetzt sehr komplex, deshalb hole ich da jetzt nicht weiter aus. Aber wenn man sich fragt, was ist das denn in der Dattel, ist es vermutlich eine Fettsäurengeschichte. Und trotzdem sind die natürlich süß. Und das sagen dann ganz viele Leute so, hä, aber Datteln sind doch so süß und ich mache doch die Luven-Diät und wie ist denn das da? Ja, Datteln sind süß und es ist vermutlich ein ganz anderer Wirkmechanismus. Mhm. Aber it's all about Prostaglandinsynthese, also alle geburtsvorbereitenden Maßnahmen gehen meistens um die Prostaglandinsynthese. Auch beim Himbeerblättertee übrigens, der senkt so ein bisschen den Blutzucker und das ist vermutlich da irgendwie so eine Idee. Aber zum Himbeerblättertee kann man gleich vielleicht auch noch drei Sätze sagen. Aber Datteln, also so, wenn ihr die gerne mögt. Und die gibt es ja auch so in so hier
ja, aber come on, echt.
Energy Balls, ja, so mit püriert und Nussstückchen.
Aber neulich habe ich mal gesehen, dass man jetzt, also es wird ja empfohlen, 6 Datteln am Tag, dann ab der 36.
Ja, ja, so auch, also das ist halt
35,
die typische Phase.
Und
schon das viel, ne? 6 Datteln am Tag.
Schon viel.
Also genau, die Marke ist gut, aber.
Ja, ja, aber dass ich das gesehen habe, dass man jetzt auch 6 Datteln dann in so eine Papierbox, also dann wurde es so aufgeteilt, also ne, Marketing halt, ne, dass man
Tagesdosen.
Halt so, also das heißt, man kann so eine geburtsvorbereitende Dattelbox kaufen und dann sind sozusagen ab der 36. Woche immer 6 Datteln für den Tag. Das ist alles Verpackung, anstatt sich irgendwie eine Packung Datteln im Supermarkt zu kaufen und dann nehme ich mir halt 6 Datteln am Tag raus.
Ja.
Wie ich schon wieder spreche.
Ja.
Datteln. Ja, aber also, ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, finde ich gut. Ich hatte mir schon gedacht, dass du mir heute sagst, dass die Studienlage dazu besser ist.
Also wie gesagt, ich bin ja,
ich möchte jetzt gerne
die Studienlage beim Himbeerblättertee sozusagen, die ist ja eben nicht so klar. Also deshalb finde ich das ja immer auch interessant, das sozusagen zeitgemäß zu beobachten und sich immer noch mal abzudaten und so. Auch zum Rizinusöl übrigens,
aber
das machen wir jetzt heute nicht.
Aber der Himbeerblättertee, klar, da ist die Studienlage gerade nicht gut, aber ich glaube nicht, dass der Himbeerblättertee irgendjemand schadet.
Nein, also genau, die Studienlage ist nicht gut, heißt einfach, die ist sehr ambivalent.
Ja.
Es wurde in letzter Zeit immer so eine Studie hochgejust, die irgendwie so, oh, und das sollte nicht mehr empfohlen werden. Es sollte vor allen Dingen nicht mehr empfohlen werden, sagt die Studie, nicht weil es schädlich ist, sondern weil es unethisch ist, Menschen Dinge zu empfehlen, die keine Evidenz haben im Positiven. Ja. Also das Hebammen rumlaufen und sagen, du musst Himmelblätter-Tee trinken, ist unethisch, weil es eben keine Evidenz ist. Und nicht evidente Vorschläge zu machen, ist eben, also ne, laut den ganzen Ethikrichtlinien eben nicht sinnvoll. Und das ist der Grund, warum gesagt wird, sollte es schwangeren Frauen nicht empfohlen werden. Also es wirkt wahrscheinlich nichts, macht aber auch nichts. Es gibt immer wieder auch das vielleicht an der Stelle gerne nochmal gedroppt. Es gibt, ich bin ja auch, bei den verschiedenen sozialen Medien, die man so nutzt, es gibt ja auch auf Twitter so eine Hebammen-Bubble. Da bin ich nicht so aktiv, also man findet mich da nicht. Aber ich lese da natürlich mit und es gibt eine Kollegin, die da unterwegs ist und die hat sich, glaube ich, auf die Fahnen geschrieben, ich kämpfe gegen den Himmelblättertee. Die hat dann, also auch das ist null evident, auch das habe ich natürlich, wenn irgendwas aufpoppt, gucke ich natürlich, wo kommt das her? Himmelblättertee-Frauen haben viel häufiger wüste Geburtsverletzungen, weil das Gewebe so butterweich macht, dass das nur noch wie so ein Fischstäbchen da irgendwie mürbe irgendwie sich dem Kind da Raum gibt und wüste Verletzungen entstehen. Auch totaler Bullshit. Also ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe wirklich intensiv in allen PubMed und sonst liegen Datenbanken da irgendwie rumgesucht. Man findet das nicht. Also es scheint eben auch so eine gewisse anekdotische Evidenz zu sein. Hebamme X schwört auf das und das und wenn man eine gewisse Reichweite hat, dann landet das irgendwann dann doch auch bei den Frauen, die das mitkriegen. Und das ist dann, ja, muss man sich dann immer fragen, wie das dann so unterfüttert ist. Aber ich will da jetzt auch gar nicht, ne, ich wollte nur sagen,
ihr könnt
die Studienlage zu hinterfragen ist immer noch mal spannend und ich mache das ja gern, das ist ja so immer mein Nerd-Hobby und es kann auch sein, dass ich in 3 Jahren was anderes dazu sage, wenn es eine andere Studienlage gibt, ja, also das muss man sich dann schon leisten.
Dann gucken wir weiter, aber bis jetzt ist es halt einfach so, es tut nicht, ne? Also wenn ihr jetzt gerne euer Ritual habt, ihr trinkt einen Himbeerblättertee, dann go for it, aber da müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass ihr damit jemanden vergiftet. Oder euch vergiftet. Und ich finde, da können wir gleich unsere Rubrik Mythos weitergehen. Die hättest du heute vorgeschlagen, dass wir die heute unbedingt machen wollen. Und die geht zum Thema Magnesium. Aufgeräumt. Aufklärung über Mythen und Vorurteile. Da ist es ja auch immer noch so der Mythos, also wenn du Magnesium nimmst, Karin, dann kannst du keine Geburtswehen bekommen.
Dann kriegst du keine Wehen und dann überträgst du 2 Wochen noch, muss die Geburt eingeleitet werden.
Genau. Quatsch.
Totaler Quatsch. Also wir haben auch bei der vorzeitigen Wehenfolge schon gesagt, die Rolle von Magnesium. Früher hat man immer gesagt, ganz viel Magnesium und sogar intravenöse Magnesiuminfusion als Wehenhemmung. Man hat herausgefunden, das bringt nichts, deshalb macht man das heute nicht mehr. Man macht es in der Schwangerschaft kriegen viele Frauen Magnesium weiterhin, weil die Magnesiummangelsymptome entwickeln. Als da wären Wadenkrämpfe in der Nacht, überhaupt so eine Krampfneigung und auch ein Mehr an Kontraktionen, immer so ein harter Bauch, kann Zeichen eines Magnesiummangels sein. Aber Magnesium hemmt keine Wehen. Und auch am Ende der Schwangerschaft, wenn ihr da weiterhin eure Wadenkrämpfe habt in der Nacht, dann nehmt ihr Magnesium weiter. Wenn ihr Magnesium einfach nur nehmt, weil ihr dachtet, ihr müsst das machen, aber keine Mangelsymptome habt, dann könnt ihr es natürlich auch weglassen. Also Magnesium ausschleichen am Ende der Schwangerschaft ist immer ein Versuch wert, wenn ihr dann wieder Symptome kriegt, wenn ihr vorher welche hattet, also Wadenkrämpfe und Co., dann braucht ihr das halt. Und wenn nicht, dann nicht. Aber es hemmt eure Gebärmutter nicht oder hindert sie nicht daran, effektive Geburtswehen zu machen, wenn das an der Zeit ist. Ganz im Gegenteil. Also ein gute Muskelfunktion und die Gebärmutter ist
brauchen
ja ein
Muskel.
Ne, brauchen wir ja. Und jeder Sportler, der irgendwie seinen Magnesiumdrink irgendwie bei verausgabenden sportlichen Dingen, ob das jetzt die Verlängerung im Fußball ist oder die MarathonläuferInnen, die nehmen Magnesium zu sich, weil sie viel Magnesium verbrauchen. Und in der Schwangerschaft verbraucht ihr viel Magnesium, weil die Gebärmutter ein großer Muskel ist und mehr braucht. Und für eine gute Muskelfunktion braucht der Körper eben auch, für die Reizleitung in der Muskulatur braucht der Körper eben auch Magnesium. Und deshalb nehmt ihr es, wenn ihr es braucht. Und das merkt ihr. Und wenn ihr es nicht braucht, dann lasst ihr es weg. Aber ihr kriegt trotzdem Wehen auch mit Magnesium.
Mit Rubrik Ende. So, und dann haben wir noch 2 letzte Sachen, die wir schon einfach zwischendurch so ein bisschen angesprochen haben, aber vielleicht nochmal ganz kurz. Darmmassage, wir haben gehört, du bist Fan, macht ihr ab der 34. Woche?
Also ich sage ja immer ab der 36., 37. Woche, weil alle Erfahrungen nach, wenn die Frauen so früh anfangen, also nach 3 Wochen hat man einfach keinen Bock mehr.
Ja, das stimmt, okay. Also aber ihr dürft anfangen und es gibt ja, weißt du, wir müssen jetzt ja sagen, wann man darf. Man kann ab der 34. Woche anfangen und es gibt ja ganz pflichtbewusste Menschen.
Die einen Wecker stellen.
Genau, die das ganz ordentlich machen und es geht natürlich darum, dass euer Gewebe einfach dass ihr die Elastizität erhöht, dass ihr aber auch ein bisschen Kontakt einfach da habt, um halt einfach spätere Verletzungen durch den Durchtritt des Kopfes vom Baby oder des Po's zu verhindern oder zu minimieren. Und es tut einfach gut, Gewebe, was massiert wird, ne? Was einfach gedehnt wird auch, das ist einfach gut und da gibt es einfach viele Vorteile. Man muss nur einfach gucken, wenn man einfach sehr zu Entzündungen neigt, das hatten wir auch in der Folge Frühgeburt, ne? Wenn man zu Entzündungen neigt in der Vagina, dann sollte man natürlich jetzt nicht...
Wenn man einen frischen Pilz hat, macht man dann keine Dammmassage und wenn man eine vaginale Blutung hat, macht man keine Dammmassage. Also ja. Es gibt ein paar wenige Kontraindikationen, aber seid da nett und sanft zu euch. Ich finde das Wort Massage ja immer schon ein bisschen irreführend. Also bei Massage denke ich immer an so eine Wellness-Anwendung, das ja. Ist es nicht.
Okay, dann Dehnung.
Ja, also es heißt dann Massage. Also es ist, aber dass man
aber ich denke nicht immer an Massage nur an Wellness, weil ich finde auch Massage, wenn du jetzt wirklich an die Verspannung gehst, ist das auf jeden Fall nicht entspannt.
Ja.
Nicht streicheln.
Das ist auch richtig, aber ich finde...
nicht killern.
Aber ich finde ja, man merkt sofort so, da tut es weh und da ist es aber auch gut. Das ist bei der Dammmassage, also so, ne, ganz konkret, also wir sind ja jetzt hier ein Hörpodcast, deshalb können wir euch hier jetzt keine Bilder zeigen oder irgendwie sowas. Ne? Die Beschreibung findet ihr überall im Netz oder auf den Packungen von, es gibt ja so Dammmassageöl zum Beispiel auch zu kaufen, da ist meistens eine kleine Beschreibung bei. Es geht um Dehnung, genau, das Gewebe so ein bisschen vorzubereiten über den Aspekt von Dehnung und das Kennenlernen von Dehnungsgefühl. Das ja. Ist das, was du eben gesagt hast, ich so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes
genau, damit dass man befassen. Einfach wirklich mal reingehe, also man, ne, deshalb, was Karin meinte mit der Massage, dass man wirklich einfach das Gewebe dehnt. Dadurch wird natürlich auch die Durchblutung gesteigert ja. Und dass es einfach eine Elastizität einfach da entsteht. Ja. Und ich finde aber auch so ein bisschen, viele Frauen oder gebärende Personen, dass man einfach so dieses Bewusstsein für den Körper, da wird mein Baby durchgehen, dass man das auch durch so eine Dammmassage nochmal so ein bisschen da, so ein Bewusstsein da reinfühlt und so, ne? Das ist einfach auch, wenn man da nicht so sehr körperaffin ist und Körperöffnung und so, das gibt es da einfach so, dass man so ein bisschen auch Selbstvertrauen dadurch bekommt, so, ne? Also,
ja.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Also ich finde ja auch, was viele Frauen berichten, vielleicht nochmal dann der letzte kurze Schlenker zum Epino, also zu einem Gerät für die Dammmassage. Das ist so ein Ballon, den pumpt man auf sozusagen. Ne? Also auch das könnt ihr im Netz irgendwie lesen. Ich habe auf meinem Blog auf intolife.de dazu auch schon mal was geschrieben, dass die Idee ist, dass man so ein bisschen Kindsköpfchen ähnlicher, also über so einen kleinen runden Ballon, und der ist so ganz klein und oval natürlich, den führt man dann in die Vagina ein und pumpt den selbst dosiert vorsichtig auf. Und viele Frauen erzählen, dass so dieses Gefühl, ne, wenn das Baby dann 4 Wochen später tatsächlich geboren wird und dieses, wow, dieses Dehnungsgefühl, kurz bevor das Baby rauskommt, wo viele Frauen auch so Respekt vor haben und dieses Gefühl so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt da wirklich Baby raus. Oh nein, das passt niemals und das geht niemals so. Also sehr nachvollziehbare Gefühle, Sissi und ich kennen dieses Gefühl natürlich aus eigener Erfahrung und das ist echt ein krasser Moment. Und dass viele Frauen, also meine Erfahrung, die mit dem Epino trainiert haben vorher, dass die gesagt haben so, das war dann nicht mehr ganz so neu und damit hat es so ein bisschen den, ich will nicht sagen Schrecken verloren, aber es war so ein bisschen so, okay, das ist jetzt super krass, aber so die Idee, die Art von Druck und Dehnung, das kenne ich schon. Und auch mit dem Wissen so, da steckt jetzt mein Baby. Es ist wirklich gerade ganz kurz davor rauszuschlüpfen.
Was wichtig ist da aber zu sagen auch, dass man das nicht übertreiben sollte.
Unbedingt. Und auch nicht Gebären üben sollte damit.
Genau. Also nur mal einfach so ein Gefühl dafür kriegen, weil wenn jetzt unsere liebe Lea und zuhört, unsere Beckenboden-Physiotherapeutin, die auch im ersten Podcast schon zweimal zu Besuch war, die kriegt da dann immer...
Die findet es doof, das Epino?
Ja, die findet das für den Beckenboden einfach nicht so toll. Ja. Sie sagt immer zu mir, dass man mal das Gefühl dafür kriegen kann, so dass man einfach weiß, aber sie hat einfach Frauen erlebt, die Kinder bis aufs Ganze gegangen und dann ist natürlich... Ist
so, also die Idee, da ist auch so eine Schablone bei, das finde ich total bescheuert. So nach dem Motto, hangel dich bis 10 cm Köpfchenumfang da irgendwie. Das ist kein sportliches Ding und wo ihr innerhalb dieser 4 Wochen der Massage das Epino auf Köpfchengröße aufpusten sollt oder es gar dann, das kann man dann auch mal mit so ein bisschen Atmung, das dann aus sich raus zu gebären sozusagen. Mm. Don't do this. Ne? Mm. Also euer Körper auch vollkommen ohne Epino natürlich, ist unter der Geburt durch die ganzen hormonellen Einflüsse, durch die Langsamkeit, das ist eine Geburt, ist ja Millimeterarbeit, ist auch Vagina in der Lage, sich zu dehnen. Ne? Die braucht das nicht zwangsläufig. Und deshalb ist das eben auch nochmal wichtig, diese Gleichzeitigkeit von, es geht natürlich auch ohne, aber wenn ihr dieses Tool nutzen wollt für diese Aspekte, dann könnt ihr das machen, aber seid achtsam und vorsichtig damit.
Ich würde dich jetzt bitten, bevor wir, glaube ich, zum Ende kommen, weil wir eigentlich alle wichtigen Punkte noch geholt haben, noch einmal vielleicht kurz zu wissen, für gerade für die Frauen, gebärende Personen, die das erste Mal dabei sind, so Akupunktur. Worauf sollten wir achten? Also du selber akupunktierst ja Frauen. Also wer Karin mal persönlich kennenlernen will, kann das in der Akupunktursprechstunde. Habt ihr wenige Plätze, aber in Berlin habt ihr die Chance.
Genau, also ist immer so ganz nett. Da sind dann noch Frauen, die dann... Also das ist meine ganz reguläre Akupunktursprechstunde, die ich schon längst die ich seit 20 Jahren genauso mache. Ja. Ich habe eine kleine Gruppe von 6 oder 7 Frauen, die
wann meldet man sich dann bei dir an, um Platz zu kriegen?
Ach, da braucht man, tatsächlich braucht man sich da gar nicht so super früh anmelden. Okay. Mir ist es sogar fast lieber, wenn ihr euch da erst so 30., 35. Woche anmeldet.
Also starten tut es in der 36. Woche.
Und starten tut es in der 36. Woche. Also ich reserviere natürlich auch Plätze, wenn ihr euch vorher anmeldet. Aber oft mache ich so, wenn dann halt mal ein paar mehr Frauen dabei sind, mache ich eben 2 Slots. Also so, ich will da jetzt gar nicht im Detail, also wenn ihr aus Berlin kommt, werdet ihr Wege finden, meine Website zu finden und dann könnt ihr euch da ganz unkompliziert anmelden. Ab der 36. Woche, genau, sind das üblicherweise wöchentliche Akupunktursitzungen. Das sind Punkte an den Unterschenkeln, die genadelt werden. Man muss sich also da auch nicht großflächig ausziehen, sondern einfach nur die Hosen hochkrempeln. Und dann nadelt man Punkte. Das ist ziemlich unspektakulär. Also die meisten Frauen merken währenddessen jetzt gar nicht so furchtbar viel. Und ihr kriegt natürlich keine Wehen davon. Es wird nichts davon ausgelöst. Aber auch das ist mittlerweile von der Studienlage, also die erste große Studie, die rauskam, das war ja die Doktorarbeit von Ansgar Römer, der das sozusagen nach Deutschland so ein bisschen gebracht hat, 98, also 1998, also auch schon eine Weile her, und ist mittlerweile aber auch mit verschiedenen anderen Studien zur Akupunktur als Geburtsvorbereitung tatsächlich als einigermaßen evident beschrieben. Mhm. Also die Frauen haben auch da signifikant verkürzte Geburten.
Verkürzte Eröffnungsphase.
Durchaus 2,3 Stunden beim ersten Kind. Das finde ich schon nicht ohne, ne? Wenn man so 10 Stunden sagt im Schnitt.
Ja, kann man machen.
Minus 2,3 Stunden schon hochsignifikant, wie man so sagt. Ja. Also schon ordentlich. Und das gilt natürlich wie alles, das haben wir vorher auch eingangs gesagt, natürlich kriegt ihr nicht 2,3 Stunden kürzer euer Kind, wenn ihr das gemacht habt und so. Das ist einfach eine durchschnittliche Anzahl. Und natürlich gibt es auch Frauen, die trotz allem, was die hier gezaubert haben mit der Massage und Tees und Daddeln und Luven und Akupunktur, die kriegen dann trotzdem Kaiserschnitt und haben eine Bauchgeburt. Und das ist auch okay. Also nichts garantiert euch natürlich eine einfachere oder eine easy oder irgendwie keine Geburt ist easy. Geburt, das ist ja das
oder
große
zu sagen
Mysterium.
Halt, ne, du hast das alles nicht gemacht, deshalb ist das so.
Oder umgekehrt, genau, ja, dass also man dann das schon Gefühle hat, weil man eben natürlich dann nicht das volle Programm abgespult hat. Genau, aber es sind, also auch da wieder, ne, es ist wieder hier so ein kleines Portfolio und die eine trinkt gerne Kräutertee und die andere mag keine Daddeln und die nächste hat Angst vor Nadeln. Also guckt einfach, ihr müsst
nicht alles machen.
Ihr müsst überhaupt eigentlich gar nichts machen und ihr könnt so ein bisschen so das rauspicken, was zu euch passt, wo ihr irgendwie denkt, das klingt interessant oder von mir aus auch, da gefällt mir die Studienlage und überzeugt mich wirklich und da nicht. Also wie immer, feel free und macht es so, wie es für euch sich gut und richtig und rund anfühlt. Und haben wir euch heute so ein bisschen die Dinge vorgestellt, die so durch die Luft wabern und die euch begegnen werden und wo ihr euch vielleicht fragt, sollte man das machen?
Oder nicht?
Oder nicht.
Habt eine gute Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche mit euch im Hebammensalon. Und lasst euch doch gerne mal bei Spotify oder bei, wo kann man es noch hören? Apple Podcasts oder wo überall, wo es Podcasts ist.
Genau,
gerne
lasst auch mal uns ein Like, ein Stern, ein irgendwas da.
Gerne 5 Sterne, Karin.
Ja, überhaupt diese Sterne, also bei einigen sind es Sterne und bei anderen sind es
Herzen.
Weiß ich auch nicht so genau. Also ihr wisst schon. Ne?
Lasst
also
uns was da, ihr Lieben. Wir danken euch. Bis nächste Woche.
Macht's gut. Tschüss.
Der Hebammensalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.